Ich werde heute mit einer neuen Predigtreihe anfangen, zum Buch Malachi, nachdem wir im vergangenen Jahr aufgehört haben mit einer neutestamentlichen Serie. Ich werde heute predigen über Gottes Liebe. Und vielleicht sagt das eine oder das andere, ja, so einfach gibt es dann nicht noch ein bisschen mehr. Was soll es mehr geben, wie Gottes Liebe zu uns? Aber vielleicht ist es gut, wenn wir die heutige Predigt mitnehmen für die kommenden. Ich glaube, nur die kommenden Predigten kann man zuhören und mitnehmen, wenn wir uns bewusst sind, dass Gott uns liebt. Dort, wo es noch darum geht, um das Versagen vom Volk, um das Versagen der Priester, die Anklage von Mischehen, von Ehebruch. Ich glaube, dort ist es gut, die Grundlage zu haben von Gottes Liebe, damit wir das andere hören können und mitnehmen und nicht gerade so machen müssen. Vielleicht so viel zum Vorweg. Der Alan Törnberg, der hat ganz wenig zu tun mit einer bekannten Umweltaktivistin in unserer Zeit. Aber wenn sein Name Alan Törnberg ähnlich tönt und sie etwas Gemeinsames hätten, wenn sie zur gleichen Zeit gelebt hätten, nämlich, dass beide aus der Region Stockholm kommen oder gekommen sind. Der Alan Törnberg war ein schwedischer Evangelist, anfangs 1900, und in einem von seinen Liedern heisst es, den müden und verzagenden Hienieden, rings vom Untergang bedroht, bringt er den lang ersehnten Himmelsfrieden und erlöst von Sünd und Tod. Einige von euch schwirrt jetzt vielleicht das Lied durch den Kopf, durch das Herz mit der Frage, wie fängt es an? Welches Lied ist es denn? Damit wir weiter zuhören können, löse ich das Rätsel gerade auf. Es heißt Name über alle Namen Jesu. Keinen schöneren auf Erden gibt's. In keinem anderen Namen ist Erlösung, nur in diesem Namen ist Heil. Die Liedstrophe von den Müden und Verzagten, die hat mich hergeführt zum heutigen Predigtext. Auch wenn das Lied ein bisschen in die Jahre gekommen ist, so meine ich doch, dass auch in unserer Zeit da und dort Müde, ich meine nicht, weil ich letzte Nacht ein bisschen früher aufgehört hat oder angefangen hat, aber Müde und Verzagte. Müde und Verzagte, vielleicht im Blick auf die gegenwärtig wirtschaftlich angespannte Situation. Müde, verzagt vielleicht und im Blick auf das, was bis jetzt uns so manche Freude gebracht hat und es plötzlich schwierig ist, Ausgleich zu finden zu Homeoffice und Co. Müde und verzagt, weil Unternehmungen und unbeschwerte Treffen unter Freunden plötzlich sehr kompliziert zu organisieren oder manchmal fast nicht zu leben sind. Ob vielleicht sogar mir selber, ob du manchmal zu den Müden und zu den Verzagten gehörst. Natürlich nicht offiziell am Sonntagmorgen, wenn wir uns sehen, aber vielleicht am Sonntagabend mit dem Blick auf die neue Woche. Im Blick auf das, was Corona mit uns macht oder das Gemeindeleben manchmal erschwert, merke ich manchmal selber, das macht müde. Das macht manchmal verzagt. Vielleicht gehören auch wir zu den Müden und Verzagten im Blick auf Geschehnisse unserer Zeit, im Blick vielleicht auf die eigene Gottesbeziehung, auf das eigene Glaubensleben. Gerade für so Menschen kommt ein Bote von Gott geschickt, für Müde und Verzagte mit einer himmlischen, guten Nachricht. Und wer von euch, wer von uns nicht gerade müde und verzagt ist, ja, die dürfen gleich hören. Die dürfen fröhlich hören, die dürfen kräftig zuhören. Anteil nehmen mit Kraft und Freude an wichtigen, ich finde es auch an herausfordernden Sprüchen von Gott mit seinem Volk durch den Malachi. Der Bote ist Malachi. Sein Name bedeutet Bote. Und die Gelehrten, die stritten einmal mehr, ob jetzt Malachi sein Name oder sein Auftrag ist. Ich habe mich für das Einfache entschieden. Für mich ist sein Name, und wie es so häufig ist in der Bibel, ist ein Name nicht einfach nur ein schöner Name, sondern häufig auch Berufung, häufig Auftrag. Also, was könnte es besser geben, wenn der Malachi ein Bote von Gott ist, was er in seinem Namen trägt? Ich halte mich als Einfache, für mich ist eine Person mit dem Namen. Das Buch Malachi, das gilt manchmal ein bisschen zu suchen. Das ist so das Letzte vor dem Neuen Testament. Es ist wohl auch das Späteste zeitlich, bevor das Neue Testament anfängt. Das, was am nächsten ist, an dem Moment, wo die Zeit erfüllt war und Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Das nächste zeitlich, ja, unter nächst stelle ich mir etwas anderes vor, wie 400 Jahre dazwischen. 400 Ungrad. 400 Jahre. Eine lange Schwiegepause. 400 Jahre, wo Gott geschwiegen hat, wo es nichts mehr Wesentliches offenbart worden ist, was den Heilsweg von Gott mit seinem Volk betrifft. 400 Jahre. Kann man das nicht so ganz vorstellen im Vergleich mit meinem, mit unserem Lebensalter. 400 Jahre Funkstille. Ich weiss nicht, ich gehe davon aus, dass Gott individuell mit einzelnen Menschen sicher unterwegs war. Da oder dort erinnert hat an die Schriftrolle, erinnert hat an sein Wort. Aber im grossen 400 Jahre, wo Gott nicht mehr geredet hat. Im Talmud heisst sogar, dass Gottes Geist nach dieser Zeit von Malachi gewichen ist, bis Jesus gekommen ist. Ich glaube, es ist eine Aussage, die mit Vorsicht zu geniessen ist, wo man nicht einfach so sagen kann, es ist so gewesen. Ich will mir das nicht anmassen. Aber es zeigt ein bisschen etwas von dieser dürren Zeit, von dieser Schwiegezeit, von dieser Funkstille. Makkabäer, Zeit war noch gewesen, das sind die Apokryphen, die in den gewissen Bibeln drin sind, die in dem Sinn nicht mehr zu Gottes Wort zählen, aber berichten, was in dieser Zeit war. Aber bevor Gott lang geschwiegen hat, oder zumindest nichts Wesentliches, was seine Heilsgeschichte betrifft, offenbart hat, redet Gott nochmal durch den Malachi zu seinem Volk. Es ist das, wo sie sollen hören, noch einmal, bevor es ganz, ganz lang ruhig ist. Oder man könnte auch sagen, der Malachi ist Gottes feierliches Schlusswort zum Alten Testament. Oder Gottes grosses Amen. So ist es auf das ganze Alte Testament. Ich habe mich gefragt, wie lautet so unser Schlusswort, wenn wir uns verabschieden und jemanden einen Moment nicht mehr hören, oder vielleicht da am Telefon, oder vielleicht ist es heute über den Computer. Wie lautet so unser Schlusswort im Alltag, wenn man einen Besuch verabschiedet, wenn wir aus einer Versammlung gehen, von einer Sitzung weg? Als Ältere sind es vielleicht ab und zu die Worte, wo ich als junger Kerl denke, ah, Mütti, du sagst jedes Mal das Gleiche. Und mich vielleicht manchmal genervt habe und denkt, ich weiss es ja, dass ich aufpassen soll. Aber ich glaube, sie hat es jedes Mal ernst gemeint, auch wenn ich es nicht jedes Mal ernst genommen habe. Und heute passiert es mir selber, dass ich jemanden an der Haustüre sage, pass auf, hab Sorge, fahr nicht schnell, mach nichts Dummes oder bleib Jesus hinterher unterwegs. Heb dir Jesus fest und so weiter. Ich glaube, Kinder wissen, von was ich rede. Was würden wir erwarten? Was erwarten wir, was Gott so als ein vorläufiges, letztes Wort sagt? Ein schriftliches Wort, das muss genügen, bis Jesus kommt. Der Malachi antwortet als Bote von Gott, der müde, verzagte Menschen. Aber warum sind sie denn so verzagt? Warum sind sie müde geworden? Ihre Vorfahren sind aus Volk von Götzendienst, von Ungehorsam deportiert worden. Der Tempel ist zerstört worden, Gott war nicht mehr zu finden. Ihre geliebte Heimat, Jerusalem, ist zerstört gewesen, sie sind deportiert worden. Und manche Generationen später hat ein Teil von denen, die überlebt haben, ein Teil von denen, die nicht dekurat und sich vermischt haben mit den Völkern, haben wieder zurück können. Endlich zurück. Ich weiss nicht, ob ihr schon Momente erlebt habt, wo ihr gespürt habt, jetzt kann ich wieder heim. Vielleicht ist es für die einen von euch, von den Frauen in jungen Jahren gewesen, so nach einem Jahr Welschland, ja, endlich wieder heim. Endlich wieder heim. Oder vielleicht nach 3 Wochen WK oder nach der Rekrutenschule, endlich wieder heim. So ist es vielen von ihnen gegangen. Und sie sind heimgekommen. Man hat die Stadtmauer sogar aufbauen unter der Leitung vom Nehemia, vom Esra. Der Gottesdienst hat wieder stattfinden, es hat wieder ein Altar, es hat wieder einen Tempel gegeben. Und man hat das Gefühl gehabt, wow, jetzt haben wir es wieder. Jetzt ist es wieder so, wie es sein sollte. Nicht ganz. Nicht ganz. Die Sache hat sich hergezogen. Sie sind wieder daheim gewesen, die Stadtmauer ist mehr oder weniger wieder komplett gewesen. Der Tempel war wieder Aufbau, alles gut, das ist nicht wirklich, weil die Israeliten immer noch einen König hatten von den Persern. Das letzte Wort hat immer noch der zwar freundliche Find gehabt, aber eben doch ein Find, Perser. Der war zwar wohlgesinnt, sie dürfen sogar die Stadtmauer aufbauen, sie dürfen den Tempel bauen. Vielleicht mögt ihr euch erinnern, so an Nehemia. Seine Gespräche mit den Grossen, mit den Mächtigen. Aber es haben immer noch Fremde das letzte Wort gehabt. Über das Volk, das doch gewusst hat, Gott ist unser König. Gott ist unser König. Und jetzt sagen immer noch die Fremden, was wir zu tun haben. Und man hat angefangen, an Gottes Liebe zu seinem Volk zu zweifeln. Man ist nicht vor Liebe blind gewesen, das ist etwas anderes. He? Wenn man vor lauter verliebt sie nicht mehr sieht, wie es eigentlich ist, wenn alles rosarot ist, auch wenn es da oder dort schwarze Flecken hat. Sie sind nicht blind gewesen vor Liebe, sondern sie sind blind gewesen für die Liebe von Gott. Sie haben den Schleier gehabt vor den Augen und besonders vor dem Herz für die Liebe von Gott. Warum? Was ist der Schleier gewesen? Alltagssorgen. Alltägliche Situationen, wo sie genervt gewesen sind, wo ihnen ans Gemüt ist. Wo ihnen den Schleier vor die Augen, vor das Herz gemacht haben für die Liebe von Gott. Bei uns sind es nicht gleiche Situationen, aber vielleicht auch Alltagssituationen, Corona-Sorgen, alltägliche Zahlen, die uns präsentiert werden, ich mag sie bald nicht mehr verstehen und einordnen, wo uns könnt den Blick gegenüber Gottes Liebe zu uns trüben. Wie so ein Grauschleier zuerst, vielleicht später ein schwarzer Schleier und plötzlich ist es ganz finster. Man sieht nicht mehr durch, wie durch einen Nachtvorhang auf Gottes Liebe. Sehen wir noch Gottes Liebe? Siehst du Gottes Fürsorge in deinem Leben noch, trotz der Corona-Zahlen? Und ich meine nicht theoretisch, sondern in unserem Alltag. Oder haben wir dort auch schon so einen Grauschleier bekommen? Ich komme dann nachher zur Schriftlesung, ich habe sie nicht vergessen. Die Israeliten haben angefangen, aufgrund von ihren Alltagssorgen an Gottes Liebe zu zweifeln. Sie haben sich gefragt, hat uns Gott noch gern? Das ist ja eine gute Frage, wenn man sich dann noch fragt. Hat Gott uns noch gern? Die Frage kann ja schon aufkommen, wenn nicht alles glatt und rund läuft. Ich kenne die Frage manchmal. Hat Gott mich wirklich lieb? Verpasse ich nicht etwas aus dieser Verbindung mit Gott? Hat Gott mich lieb? Und was passiert, wenn man nicht mehr aus dem Vollen schöpfen von dieser Liebe von Gott? Was passiert denn? Da fängt plötzlich jeder an, für sich selber zu sorgen, weil man ja nicht mehr genau weiß, ob Gott wirklich sorgt. Und wenn man selber sorgen muss, fängt es plötzlich an, ja, dass man sich höher bewertet wie die anderen, weil schließlich muss man für sich selber schauen und nicht zuerst für die anderen. Und bei den Israeliten ist es so gewesen, dass man plötzlich angefangen hat, eine Frau zu heiraten von einem anderen Volk. Weil die haben auch Götzen gehabt. Und die haben manchmal auch gewirkt. Warum auch immer. Aber man hat das Gefühl gehabt, ja, wenn Gott nicht mehr für uns sorgt, dann heiraten wir jemanden von denen, die auch Götzen haben. Das bringt auch etwas. Und man hat nicht mehr gefragt, was richtig ist, sondern was wirkt. Ich glaube, das ist eine Frage in der heutigen Zeit, die sehr stark an unserer Zeit ist. Man fragt nicht mehr, was richtig ist, sondern nur, wirkt es? Und wenn es wirkt, ist es gut. Ohne zu fragen, woher dass es wirkt und warum. Die Israeliten haben angefangen, bei dem, was sie sollen, Gott geben sollen, ein bisschen Abstriche zu machen. Ich weiss nicht, an was das ihr denkt habt, als ich gesagt habe, ich werde über den Maleachi predigen. Der Maleachi kennt man häufig so vom dritten Kapitel an, wenn es um Budget und Gabenziel geht. Dort, wo es um den Zehnte geht. Aber es ist nicht das einzige Thema bei Maleachi. Ich werde nicht nur über den Zehnte predigen die nächsten 10 Mal. Aber es wird dann auch mal vorkommen. Aber sie haben angefangen zu klemmen bei dem, was sie Gott sollen bringen. Muss es das beste Tierli aus dem Stall sein, wo man so gut könnte auf dem Merit verkaufen, wo am meisten Erlös bringt? Könnte man nicht eins nehmen, wo sowieso nicht so einen guten Preis erzielt beim Verkaufen oder eins, wo schon lahm ist? Es muss ja sowieso stehen, aber dann kann man sie auch noch opfern. Für Gott ist es sicher noch recht genug. Ihr merkt jetzt die rhetorische Frage. Und man hat angefangen, dass man nicht mehr gewartet hat, bis Gott einem seine Güte zeigt oder bis man sie erfährt, sondern gesagt, musst du manchmal auch selber etwas Gutes tun. Und man hat das angefangen auch mit Sachen, die nicht mehr Gott gefällig sind. So jedenfalls ist es bei den Israeliten gewesen. Ich habe bis jetzt nur von den Israeliten geredet. Dort nicht. Dort Unzufriedenheit war ihre Gotteserkenntnis vernebelt, verdeckt. Und es hat sich ausgewirkt, man hat Gottes Liebe nicht mehr gesehen, Gottes Fürsorge nicht mehr gesehen und man hat angefangen, für sich selber zu sorgen, eigene Wege zu gehen. Von Gott losgelöste Wege, gottlose Wege zu gehen. Und es hat immer mehr Schuld mit sich gebracht. Sie sind blind für die Liebe. Nicht aus Verliebtheit, sondern wegen ihrem Problem. Und mir jetzt dünkt, das ist vielleicht auch ein Wort für die heutige Zeit, wo man Gottes Liebe wie nicht mehr spürt, wahrnimmt, gewiss sind aufgrund von unseren Problemen, die wir sehen und haben in unserem Alltag. Eine Situation, wo man müde verzagt wird, wo Gottes Fürsorge und Liebe in den Hintergrund geraten. Und Gott schickt seinen Boten, den Maleachi, um den müden, verzagten und denen, die es noch nicht sind, die noch kräftig und fröhlich sind, die himmlische Botschaft zu bringen. Gott, der Vater, kümmert sich mit dem Maleachi um die müden, um die verzagten. Es ist schon etwas da von dem, was später viel deutlicher wird mit Jesus. Mögen wir uns erinnern, wie Jesus sich immer wieder um Müde, um Verzagte gekümmert hat? Erinnert euch an das Wort, kommt zu mir, wo ihr stark und kräftig seid, ja, das eben auch, aber auch die Müden und Beladenen. Ich will euch erquicken. Und Jesus hat mit Müden und Verzagten geredet, ich denke, an das Gespräch um Mittagszeit beim Brunnen mit dieser Frau. Ich denke, in der Sturmnacht, wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat, wo sie verzagt waren, die haben den Spengst gesehen. Und Jesus hat mit ihnen geredet und gesagt, ich bin's. Oder mit denen, die man nicht gerne wollte, mit ihnen essen. Und Jesus ist mit ihnen geredet, wie sie müde geworden sind. Weil man sie ausgrenzt hat, weil sie nicht dazugehört haben, weil sie schuldig sind mit den Zöllnern und Sündern. Und schon viel früher noch kommt Gott mit dem Maleachi und kümmert sich um so Menschen, wo es Jesus nachher noch viel deutlicher macht. Man kann fast nicht anders, wie mit ein bisschen angehaltenem Atem davon Kenntnis nehmen, wie Gott sich kümmert und den Müden und Verzagten zuwendet. Und jetzt lese ich Nur mal der erste Vers, ich lese gerade später den ganzen Abschnitt. Der Malachi kommt und sagt, das ist die Last, wo der Herr ankündigt über Israel durch den Malachi. Ich hab euch lieb, spricht der Herr. Menschen, besonders häufig verzagte Menschen, können häufig nicht mehr begreifen, dass da jemand ist, der sie liebt. Vielleicht hat er das selber schon erlebt. Vielleicht hat er das auch anderen Menschen erlebt, wenn Menschen verzagt sind, am Boden sind, keine Perspektive mehr sehen. Nicht nur krankhaft depressiv, sondern auch eine depressive Verstimmung, wo man plötzlich nicht mehr, wo es einem nicht mehr erreicht. Dass da jemand ist, wo einem liebt, dass Gott da ist. Aber umgekehrt gibt's dann eine wichtigere, dringlichere, frohmachende Botschaft wie die, dass jemand sagt und sagt, ich habe dich lieb. Ich habe dich trotzdem in dem Innen lieb. Und wer ist, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu uns, wer ist kein Verzagter, wenn es um die Botschaft geht von Gott, dass er uns liebt? Ich finde es so herrlich, wie du uns eingenommen hast, Hanni, in unser Erleben, Gott als Heilige, als Gerechte, wo wir uns ausstrecken zu kochen. Und gleichzeitig zu spüren, wir sind doch Verzagte und haben es nötig, immer wieder den Zuspruch, dass Gott sagt, ich habe dich lieb. In allem. Trotz allem. Mit allem. Manchmal gibt es Geschwister, und das bleiben meine Geschwister. Manchmal gibt es Geschwister, die mir sagen, man soll nicht nur von Gottes Liebe predigen. Ich rede nicht von euch. Und ich glaube, das tut weder Gott, noch der Malachi, noch ich. Aber ich habe mich gefragt, im Zusammenhang mit dem Text, ob es angebracht ist, von nur zu reden, wenn es um Gottes Liebe geht. Ist es angebracht, von nur Gottes Liebe zu reden? Oder ist das nur doch fehl am Platz? Es besteht ja kein Grund, wofür Gott zwingend wäre, mich zu lieben. Kein einziger Grund. Umgekehrt wären tausende Gründe denkbar, dass Gott, warum das Gott uns nicht so lieb haben. Und wenn es mal im Buch so anfangen würde, ich hasse euch, spricht der Herr, dann wäre es für mich vielleicht fast verständlicher, nachvollziehbar, was die alles verbockt haben. Und Gott sagt dann schon auch, mir wäre es manchmal lieber, ich würde nicht Gottesdienst feiern. Wieso, wenn er tut? Aber er fängt an, ich habe euch lieb. Seit über 2500 Jahren steht am Eingang von diesem Buch zu seinem Volk, ich habe euch lieb. Und das wird nicht aufgehoben, wenn Gott nachher korrigiert. Sondern es ist die Grundlage von dem, dass Gott korrigiert. Sonst würde er nämlich sagen, ihr seid mal gleich machen, was ihr wollt. Und Gott sagt, ich habe euch lieb. Es ist mir bewusst, dass es ein Wort ist, zuerst an die Israeliten, das ist das Volk. Es ist auch ein Wort nicht an einzelne Menschen zuerst, sondern an das ganze Volk. Und wir dort von unserer Natur aus nicht dazugehören. Wir sind keine gebürtigen Juden. Aber ich glaube, es ist legitim, nach der neutestamentlichen Botschaft, das Wort, ich habe euch lieb, auch auszuweiten auf jeden Mensch, der von Jesus gesucht wird und auch die besonders, die Jesus erkannt und aufgenommen haben. Statt eine gute Reaktion auf das Wort, ich habe euch lieb, kommt ganz eine andere. Auf die Liebeserklärung von Gott, seinem Volk gegenüber, kommt nicht das, wow, du hast mich lieb, so gut. Sondern mehr so ein Körbli, he? Da kannst du einen Korb haben. Mit was hast du uns lieb? In was hast du uns geliebt? Und der Satz ist für mich nicht weit weg davon, ich glaube es dir nicht. Wo hast du uns denn lieb? Wo gesehen ist? Wo ist das gewesen? Gott sagt, ich habe euch lieb. Und die Antwort ist, wo? Wo denn? Zeig es, komm. Ist es wahr? Ist es wirklich so? Das Volk kann nicht und will wahrscheinlich nicht Gottes Liebe sehen. Ihre gegenwärtigen Probleme vom Alltag. Wir können nicht, wenn wir wollen. Es ist nicht, wie wir es gewöhnt sind. Es ist nicht so, wie es sollte sein. Und so weiter. Kennen wir so Sätze? Erkennen Gottes Liebe nicht mehr. Sie haben eine vernebelte Wahrnehmung. Es sind nicht nur Erstaunte, es sind nicht Staunende, die staunen. Wenn ich deine Liebe sehe, dann juchzt mein Herz dir, grosser Gott, zu. Sonst sind Verzagte, sie müde. Und kennen ihr das Wort? Das menschliche Herz ist ein verzagtes und trotziges Ding. Wer mag es ergründen? Mit was hast du uns lieb? Ob die Frage manchmal uns nicht auch ein bisschen locker über die Lippen geht? Liegt nicht auch ein bisschen Eigensinn in dieser Frage, wo nach allen Seiten schaut, wo ist Gottes Liebe zu finden und nicht zuerst dort heran schaut, wo Gott seine Liebe zeigt? An bestimmten Orten, neutestamentlich zum Beispiel hier, am leeren Kreuz. Manchmal ist es, glaube ich, so, wie wenn man im Alltag etwas sucht. Wer von euch sucht im Alltag manchmal etwas? Und ihr, die jetzt nicht gestreckt haben, ich bin so froh, dass ihr uns helft zu suchen. Also, wenn wir im Alltag etwas suchen, bei mir ist es Brüllen oder Pfinken. Da braucht es manchmal jemanden, der hilft und sagt, schau mal dort bei den Büchern auf dem Pult, auf selber Seite, bei den Brüllen. Und bei den Finken geh mal ins Esszimmer und am Tisch schauen, ob sie noch dort sind. Und ich habe so eine liebe Familie, die trägt mir manchmal die Finken hinterher. Ich bin wegen dem nicht ein Pantoffelheld, aber sie helfen mir dort manchmal aus meiner Not. Aber wenn wir jemanden suchen, da ist es doch hilfreich, wenn jemand sagt, schau einmal. Und dann zeigen wir manchmal, schau mal in die Richtung. Oder wenn wir auf dem Gurnigel sind und Berge anschauen. Schau mal dort hinten, dort ist. Und dann schaut man so über die Hand und sieht, ah ja, dort ist es. Dort ist es. Der Hand entlang schauen, in die Ferne, die auf Gottes Liebe herweist. Und ich glaube, der Malachi ist so eine Hand, die sagt, schau mal. Und für mich weist es schon ins Neue Testament. Auf Jesus her. Zum Beispiel beim Versagen der Priester. Die haben absolut versagt. Und da ist die Hand, die zeigt, schau, es muss einer kommen, der nicht versagt. Es ist Jesus. Sie haben den Namen noch nicht gekannt so. Aber es ist die Hand, schau in die Richtung und du wirst erkennen, wo Gottes Liebe zu finden ist. Und jetzt lese ich aus Malachi Kapitel 1, die ersten paar Verse und denke nachher noch ein bisschen weiter über die Liebe. Es geht dann dort um den Gegensatz von Jakob und Esau, wo ich mit euch noch ein bisschen darüber nachdenken. Also Malachi, Kapitel 1, ja, gerade vom ersten Vers an. Ich habe euch lieb, spricht der Herr, aber ihr sagt, worin hast du uns lieb? Und die Antwort von Gott, hatte Jakob nicht einen Bruder Esau, spricht der Herr, und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zum Ödland gemacht und seinen Erbbesitz den Schakalen der Steppe überlassen. Wenn Edom sagt, wir sind zerschmettert, werden ihre Trümmerstätten wieder aufgebaut, so spricht der Herr. Sie werden bauen, aber ich werde niederreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gottlosigkeit. Das Volk, das der Herr bis in Ewigkeit verwünschen hat. Eure Augen werden es sehen. Und ihr selbst werdet sagen, groß erweist sich der Herr
über das Gebiet Israels hinaus.
Das ist ein bisschen ein sperriger Text. So wie die Brötchen mit den Körnchen drin. Der Jude, dem Volk der Israeliten, die haben reagiert und gesagt, wenn man von Gottes Liebe redet, dann soll das nicht eine theoretische Sache sein, die man wissen oder wo man theologisch begründen könnte, da in diesen Gesetzesbüchern steht, sondern am Jude, der Israeliten, ist immer wichtig, wenn etwas so genannt wird, dass es sich im Alltag zeigt. Und so muss es also sein, wenn Gott sagt, ich liebe euch, ist das nicht eine theoretische Sache, wo man weiss und dann ist es gut, sondern der Jude, der Israelit, fragt, wo sehen wir es jetzt? Wo kann ich es denn sehen in meinem Alltag? Wo zeigt sich's? Weil wenn sich's nicht zeigt, dann ist es nicht. Nur das ist Wirklichkeit, wenn man es sieht. Und das fragen sie, wo sehen wir denn das in unserer Wirklichkeit als jüdisches Volk, in unserer Lebensrealität, wo sehen wir denn jetzt die Liebe von dir? Und da gehen wir ein bisschen zurück zu jemandem, der ähnlich oder gleich geheißen hat wie unsere Tochter. Noch vor der Geburt hat Gott der Rebekka vorausgesagt, dass ihre Ältere, der Esau, wird am Jüngeren dienen, am Jakob. Damit hat Gott nicht den Esau zur ewigen Verlorenheit bestimmt. Der Calvin hat es so verstanden. Der Calvin hat verstanden, Gott hat von Anfang an den Esau einfach bestimmt, als 50 Rad am Wagen, dass mit dem nicht gut kommt. Mit dem hat Gott nicht ein Urteil gefällt über seine Ewigkeit. Aber Gott hat eine heilsgeschichtliche Ordnung festgesetzt. Gott hat eine Ordnung aufgestellt und gesagt, in meiner Heilsgeschichte wird es in dieser Art und Weise gehen. Gott hat den Jakob in seiner Liebe auserwählt. Oder wir können sagen, er hat dem Jakob den Vorrang gegeben vor dem Esau. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, das Wort Vorrang vor, das höre ich immer schon, dann kommt einer zu kurz. Aber vielleicht ist das weniger in dem Text inne. Es heisst, in genauen Übersetzungen, dass Gott den Esau gehasset hat. Hassen, das ist ein starkes Wort, finde ich. Hassen hat im Hebräischen aber nicht den gleichen Klang, wie wir es brauchen. Wir brauchen das Wort Hassen in dem Sinn, jemandem mit Vorsatz etwas Negatives wünschen oder tun. Und Hassen im Hebräischen ist nicht in dem Sinn, jemand aktiv beleidigen, jemand aktiv etwas Schlechtes zu tun, sondern hat mehr den Klang von an die zweite Stelle setzen. Also es ist weniger deutlich und doch kann man es nicht ausnivellieren, dass ich irgendwie höre, ja, was ist die zweite Stelle? Hört mal Sportler, wenn sie eine Goldmedaille gewonnen haben, dann ist alles nach der Goldmedaille ist nichts. Das Wort kommt vor, auch in der Jakobsgeschichte mit der Rahel und der Lea, was heisst, die Jakob hat Rahel geliebt und Lea gehasst. Also er hat sie vermutlich nicht aktiv extra plaget. Aber er hat der Rahel den Vorrang gegeben, warum, weil er sie mehr geliebt hat. Und Jesus hat das Wort mal verwendet, bis im Ruf zur Nachfolge. Er hat gesagt, wer seine Eltern nicht hasst, ist nicht bereit, zu mir nachzufolgen. Und ich glaube nicht, dass Jesus dort den Jüngern gesagt hat, jetzt müsst ihr eure Eltern hassen und ein Böses tun. Sondern Jesus hat gesagt, wenn ich nicht Priorität habe vor den Eltern, wenn ich nicht den ersten Platz habe vor den Eltern, der kann mir nicht nachfolgen, der ist nicht bereit, der kann nicht. Bei dem ist es nicht möglich. Und ich glaube, es ist eine Frage von der Priorität, die Frage, wer hat den ersten Platz? Wer hat den ersten Platz in deinem Leben? Auch wenn vieles andere nachher auch Platz hat, wer sitzt auf dem Königsthron in deinem Leben? So hat Jesus, glaub, gemeint, wenn ich es richtig verstanden habe. Und so ist die Erwählung vom Jakob ein Akt von Gottes Liebe, ich liebe ihn. Er ist der Erste. Auch wenn der Esau nachher das Los hat vom Zweiten. Aber es ist ein Akt von der Liebe, ich wähle ihn aus. Ich habe ihn erwählt. Es ist ein Akt von meiner Liebe, weil ich ihn gern habe. Und wisst ihr noch, die ganze Diskussion ist die Frage, wo sehen wir als Juden, dass du uns lieb hast? Und Gott sagt, in dem, dass ich den Esau auserwählt habe, an erster Stelle gesetzt habe. Ihr, wo ihr euch berufet auf den Jakob, euer Vorvater, Vater. Das gilt für Israel. Das gilt nicht für uns, wo wir nicht zu den Juden gehören. Aber was Gott da im irdischen zeigt, gilt für alle Menschen von seiner Gemeinde im Geistlichen über das Irdische raus. Gott hat uns, hat dich in Jesus vor Grundlegung von dieser Welt erwählt. Zum in Christus zu erlösen und zu lieben. Es ist sein souveräner Wille, ein Akt von dir, dich zu lieben. Warum das es der Jakob war und nicht Esau, ich weiß es nicht. Es war Gottes souveräne Entscheidung. Sein Ausdruck von Liebe, ich verstehe es nicht, aber ich höre das Zeugnis aus der Bibel. Wie hast du uns lieb, fragen die Juden. Und Gott sagt, weil ich euch erwählt habe, rausgelesen habe. Erwählt hat auch der Klang von, am Boden hat es einen Steinhaufen oder in einem Flussbett, wer geht gerne da spazieren. Es hat hunderte von Steinen und jetzt gehen wir und nehmen einen Stein raus und sagen, das ist ein schöner. Das ist Erwählung von vielen einen rauslesen. Weil ich die erwählt habe. Vielleicht macht es uns Mühe, mit dem, was der Malachi sagt, mit dem Hassen. Wir können es vielleicht anders sagen, auch noch, vergleichen euch mal mit den Völkern rundherum, ihr Juden. Schaut mal, wie es bei den anderen Völkern ist. Wo wärst du, Israel, wenn ich dich nicht rausgelesen hätte? Sie bauen auf, aber es klingt mir nicht, es geht wieder zusammen. Ich habe mir da so die Sandtürme vorgestellt, die man baut mit Kind. Sie bauen auf und meistens gehen sie zusammen, bevor man fertig ist. Oder die Türme mit den Kartonbecherli oder mit den Bierdecheln, wenn man das darf in der Predigt sagen darf. Im Restaurant so die Decheln, wo man Häusli machen kann. Sie bauen es auf, aus Verkeit wieder. Das klingt nicht. Schaut mal. Und jetzt schaut bei euch. Eure Stadtmauern sind kaputt gegangen. Der Tempel ist kaputt gewesen. Ihr seid vor gewesen. Ihr seid zurückgekommen. Ihr habt es können aufbauen. Die Stadtmauern, der Tempel. Es klingt euch, weil ich euch erwählt habe. Bei den anderen verkeilt es wieder. Was sie anpacken, hat keinen Bestand. Du hast können zurückgehen. Du hast können den Tempel aufbauen, Stadtmauern aufbauen. Ihr könnt wieder Gottesdienst feiern. Manchmal entdecke ich mich auch, wenn ich frage, wie sehe ich denn Gottes Liebe in meinem Leben und denke, ja, wo ist es denn? Vielleicht können wir auch mal umgekehrt fragen. Wo wäre ich in meinem Leben, wenn Gottes Liebe nicht da gewesen wäre? Wenn ich mein irdisches Erbe hätte antreten sollen, das ich hätte antreten können, dann wäre ich heute nicht hier. Schauen wir mal, was aus dem Menschlichen rauskommt. Das wird ihnen nicht gelingen. Es fallen zusammen, die Sandtürmchen. Hat er auch schon Menschen gesehen, die Sandtürmchen so zusammenfallen? Manchmal fallen bei uns auch so ein Becherchen oben runter, oder ein Sandtürmchen, ein eigenes. Aber Jesus oder Gott sagt, schaut, es klingt aus dem eigenen nicht, aber schaut auf euch als Volk, als Nation. Ich habe euch erwählt und ich stehe hinter euch. Ich habe euch noch ein Zweites, nicht nur erwählt, sondern ich habe euch gesegnet. Das ist ein Zweites. Ich habe euch gesegnet mit Jakob, vor allen Völkern.
Und es klingt bei mir an, Epheserbrief, wir sind gesegnet in Jesus Christus mit jeglichem geistlichen Segen, was es gibt im Himmel und auf der Erde. Alle Segen, die es gibt in dem Kosmos, ist uns gegeben in Jesus Christus. Es gibt nicht mehr. Es gibt nicht grösser. Die eindeutige Antwort auf die Frage, mit was hast du uns lieb, wird schliesslich lauten, neutestamentlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mit Christus liebt er dich. Manchmal möchte ich, dass Gott mich so liebt, wenn ich ihm sage, er soll mich lieben. Dass ich ihm sage, wenn er mich zu lieben hat, also durch einen unbeschwerten Alltag, das würde ich so verstehen. Wenn alles so glatt ist und es immer schön ist, jeden Tag Sonntag. Oder durch einen gesunden Leib. Wenn ich immer gesund sein könnte, dann würde ich spüren, dass mich Gott lieb hat und dann wird man krank oder es geht etwas nicht mehr und Kraft langt nicht mehr und Gedanken gehen vergessen. Oder durch die Familie. Weißt du, wenn so einfach alles schön wäre in der Familie, mit allen lieb, allen freundlich, jedes Familienfest, wirklich ein Fest und nicht nur so, ah, ich gehe manchmal auch gerne wieder heim nach einem Familienfest. Aber ich kenne eure Familie nicht, vielleicht ist es bei euch anders. Oder durch einen erfüllenden Beruf, oder einfach, wenn es dann so zu eintüb, alles perfekt ist, wenn ich pensioniert bin. Keine Frage, kein Problem, nichts. Einfach, ich sehe so Kokospalmen, das Wasser, den Strand oder so. Ich tue es ein bisschen übertreiben. Die Israeliten sind in ihrem Blick auf die Nöte, ihre Probleme vom Alltag, auf all das, was nicht perfekt ist, krank, Streit. Sie sind blind geworden für Gottes Liebe zu ihnen. Und der Malachi als Botschafter für Gottes Liebe kommt und malt ihnen die Liebe von Gott vor die Augen, vor das Herz und sagt, schaut. Schaut zurück zum Jakob und für uns schaut da zu Jesus. Die Frage für uns ist eine andere jetzt. Wie reagieren wir auf die Liebe? Gott sagt, ich habe euch lieb. Schaut. Und wie ist unsere Antwort? Die Art und Weise, wie der Malachi mit der Jakobs- und Esau-Geschichte, wo man auch ein bisschen suspekt ist, redet, dunkt mir manchmal ein bisschen fest alttestamentlich. Ich verstehe es manchmal gleich nicht ganz, auch wenn ich es fett verstehe. Aber ihr erkennt etwas, das im Neuen Testament ein bisschen ähnlich ist. Da ist der auserwählte Sohn von Gott, Jesus, der Verworfene geworden. Damit ich als Verworfene ein Auserwählter bin, Jesus. Jesus zeigt die Liebe von der Erwählung noch deutlicher, wie der Jakob und Esau. Da ist einer verworfen worden von Gott, Gottes Sohn Jesus Christus, ist abgestiegen in die Hölle, damit wir nicht müssen, in Jesus. Er ist abgestiegen in die Hölle, er ist wieder aufgestiegen, auferstanden, aufgestanden. Unsere Kinder haben das Willen gesagt, Jesus ist aufgestanden, ja, das ist schon wirklich, er ist auch auferstanden und ist zur Herrlichkeit Gottes und wird wiederkommen. Und da wird deutlich, was Gott seine Freie, seine Liebe gekostet hat für uns. Es ist nicht eine billige Liebe und glaubt darum verdient das Wort von Gottes Liebe nie das Wort nume. Menschliche Liebe ist manchmal nume, aber Gottes Liebe, da passt das Wort nu. Nicht her. Dürft es mich. Aber man soll nicht nur ausschließlich von dem reden. Und das machen wir auch nicht. Aber da wird deutlich, was seine Liebe gekostet hat. Und wenn wir mit unserem Blick, wenn du mit deinem Blick jetzt in dir, in die Zeit schaust, in die Zeitungen, da hat so viel Not, so viel Mühsames. Und wenn wir dort uns manchmal fragen, mit was hat Gott uns lieb, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort und such keine andere. Warte nicht darauf, bis dir Gott einen Traum schickt, dass du deine Liebe kennst oder dass Gott dir etwas Besonderes macht, einen Blumenstrauß vor die Füße rührt, dass du siehst, es gibt einen Ort, wo du seine Liebe sollst sehen und schau dort her. Mit dem da, wo am Kreuz gehangen ist, für unsere Verwerfung, wo wir verdient hätten. Wir singen so das Lied häufig, an meiner Stelle ist genau da. Er hat meine Verwerfung auf sich genommen und hat seine Herrlichkeit mir gegeben. Dir gegeben mit Jesus. Ich schließe mit ein paar Worten aus dem Römerbrief. Wir haben es eingangs von Gottesdienst schon mal gehört. Ich würde es gern, dass es uns nochmal ins Ohr, ins Herz geht. Und dann schließe ich ab. Gott aber. Er weist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schon jetzt sind wir von Gott angenommen, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Erst recht werden wir am kommenden Gerichtstag durch ihn vor Gottes Zorn gerettet sein. Die Frage ist, wie reagiere wir auf die Liebe von Jesus Christus?